Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 11. Dezember 2024. Was heute wichtig ist. Versprochen, gebrochen. Mit der Vertrauensfrage beendet Kanzler Scholz seine Chaos-Koalition. Wird es nun besser? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Anne Schade. Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz vom Bundestag zum Kanzler gewählt. 3 Jahre und 3 Tage später macht er heute den entscheidenden Schritt, um das Amt ganz oder zumindest zeitweise abzugeben. Nach dem vorzeitigen Bruch seiner Ampelkoalition beantragt er beim Parlament, die Vertrauensfrage zu stellen. Die Abstimmung ist dann am kommenden Montag geplant. Scholz will sie verlieren, damit der Bundespräsident den Bundestag auflösen und Neuwahlen ansetzen kann. Als Wahltermin ist der 23. Februar vereinbart worden. In der 75-jährigen Geschichte der Bundesrepublik ist es erst das 6. Mal, dass ein Kanzler die Vertrauensfrage stellt. Als Lehre aus der deutschen Geschichte setzt das Grundgesetz hohe Hürden für die Auflösung des Parlaments. Trotzdem wird das heikle Verfassungsinstrument machttaktisch eingesetzt. Willy Brandt war im September 1972 der Erste. Seine Ostpolitik mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze hatte in der sozialliberalen Koalition zu großen Verwerfungen geführt. Der Kanzler hoffte, das Parlament durch eine Neuwahl aufzulösen und triumphierte. Die SPD holte mit 45,8% ihr bis heute bestes Ergebnis. Im Februar 1982 stellte Helmut Schmidt die Vertrauensfrage wegen des heftigen Streits über die Wirtschaftspolitik und des Widerstands vieler Sozialdemokraten gegen die NATO-Nachrüstung. Die Koalition zerbrach 7 Monate später. Neuer Kanzler wurde Helmut Kohl, der im Dezember 1982 die Vertrauensfrage stellte. Er erhoffte sich von Neuwahlen ein besseres Ergebnis und eine breitere Mehrheit im Bundestag. Er kam damit durch und die Union siegte klar. Gerhard Schröder stellte gleich 2-mal die Vertrauensfrage. Einmal im November 2001 nach den Anschlägen vom 11. September, so sicherte er sich die Zustimmung seiner rot-grünen Bündnisse zum Antiterrorkrieg in Afghanistan, und ein weiteres Mal im Juli 2005, nachdem seine SPD die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen krachend verloren hatte. Trotz einer Aufholjagd verlor die SPD die Neuwahlen knapp gegen die Union. Merkel zog ins Kanzlerbüro und Schröder setzte sich auf Putins Schoß. Die Zeiten sind heute andere, aber die strittigen Themen ähneln sich. Den Liberalen werden zu Recht der nervtötende Dauerstreit und der absichtliche Bruch der Ampel angekreidet. Olaf Scholz sei ein schlechter Kommunikator. Er hat zwar manches klug entschieden, aber eine gute Führungskraft ist er nicht. Das unterscheidet ihn von Brandt, Schmidt und Kohl. Scholz hat die Hoffnungen vieler Bürger enttäuscht. Wir übernehmen Verantwortung, hieß es im Vertrag. Und weiter, damit wollen wir eine neue Dynamik auslösen, die in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt. Wir wollen staatliches Handeln schneller und effektiver machen und besser auf künftige Krisen vorbereiten. Dieses Versprechen haben der Kanzler, seine Minister und die Abgeordneten der Regierungsfraktionen gebrochen. Die Bundestagswahl am 23. Februar wird deshalb nicht nur spannend, sondern auch heikel. Gut möglich, dass sie wieder ein wackeliges Dreierbündnis hervorbringt. Aber wir wollen die Zukunft nicht schwarz malen. Nun steht bald Weihnachten ins Haus. Da sind versöhnliche Töne gefragt. Vielleicht klappt es ja diesmal wirklich mit einer Fortschrittskoalition, die neue Dynamik auslöst, staatliches Handeln schneller und effektiver macht, das Land besser auf künftige Krisen vorbereitet und, naja, den Rest kennen Sie schon. Was heute wichtig ist: Deutsche Folter in Syrien. Die Bilder sind kaum zu ertragen. Nach Al-Assads Sturz fluten Fotos und Videos aus den Foltergefängnissen des syrischen Diktators die sozialen Medien. Was die meisten Betrachter der Bilder nicht wissen: Es war ein Mann aus Mitteleuropa, der die syrischen Folterknechte die grausamsten Methoden lehrte. Der österreichische SS-Hauptsturmführer Alois Brunner. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tauchte er in Essen unter und floh 1954 nach Syrien. Dort gab er sich den Namen Dr. Georg Fischer, arbeitete für den Bundesnachrichtendienst, pflegte seinen Judenhass und schulte den syrischen Geheimdienst. Irgendwann kam der israelische Geheimdienst Brunner auf die Schliche und schickte ihm dann eine Briefbombe. Er verlor mehrere Finger. Alois Brunner, der sich dank Adenauers Schlapphüten seiner Strafe entziehen und stattdessen helfen konnte, in Syrien eines der schlimmsten Foltersysteme der Welt aufzubauen, starb vermutlich als Greis im Jahr 2001 im Keller seines Hauses im Diplomatenviertel von Damaskus. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Das Land Berlin muss hart sparen, auch bei der Kultur. Warum das gar nicht so schlimm ist, weiß unser Kolumnist Uwe Vorkötter. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.